Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Heute greifen wir nochmal das Thema aus der letzten Folge auf, und zwar wie Angehörige mit Depressiven umgehen können. Conny und mir sind da noch ein paar Sachen eingefallen, die wir gerne noch ergänzen würden. Wir haben da einfach nochmal so über das, oder jetzt nochmal mit ein bisschen Abstand so über das Thema gesprochen. Viel Spaß beim Hören. Hallo Conny.
Hi Daniel.
Hi.
Wie geht's?
Ganz okay.
Ganz okay.
Ja, ich bin ein bisschen müde.
Das klingt ja fast gut. Ganz okay. Das ist für mich positiv, und ein bisschen müde ist auch nicht viel.
Also, ein bisschen müde ist nicht viel, aber es also ist da, auch nicht das, wach.
Da würde ich mir mehr als 5 geben auf einer Skala von 1 bis 10.
Von 1 bis 100 würde ich mir mehr das als eine 5 geben, würde ich mir eine 6,5 geben.
Ja, super. Top. Ja. Befinden.
Wie geht's dir denn, Conny?
Also ich bin völlig erschöpft.
Völlig erschöpft.
Ja, ich werde eigentlich gar nicht mehr wach.
Ja, das ist doof.
Das ist, ich hätte jetzt gern mal so ein paar Tage, wo nichts ist, also gar nichts.
Chillen.
Sowas wie Urlaub. Man kann ja als Arbeitsloser nicht sagen, dass man Urlaub hat oder braucht. Also man kriegt einfach keinen.
Du kannst ja, doch, man kriegt doch als Arbeitslosen, da steht einem doch Urlaub zu.
Wie meinst du das?
Na, kann man beantragen.
Und dann?
Dann hat man Urlaub.
Wie meinst du das?
Naja, dann gehen die einen nicht auf die Nerven.
Und man, ja, aber
man,
ich habe ja nun mal
Ausland und so.
Ach so, aber das ist nicht das, was ich meine.
Na, was meinst du denn?
Ich habe ja trotzdem jeden Tag was zu tun.
Ja, na, das ist jetzt in deiner Situation geht es nicht. Du bist ja auch nicht arbeitslos, sondern Weitergebildete. Na, so weit würde ich noch nicht gehen.
Wieso? Also wenn ich Weiterbildender bin, bilde ich Leute aus. Überleg doch mal.
Ich sehe schon hier, deine Laune ist wieder on point.
Ja, es ist auch wirklich schwierig, wenn man jeden Tag müde ist und dann irgendwann davon noch müder wird. Das ist wie diese Memes, die jetzt andauernd überall sagen, mit irgendeinem Bild von irgendeinem Irren. Wie es ist, wenn man sich vom Stress ausruht, aber einen das noch mehr stresst, weil man nicht das macht, was einen eigentlich stresst.
Hast du gerade gesagt, von irgendeinem Irren?
Ich weiß nicht, was auf den Bildern immer zu sehen ist. Da ist dann irgendein sinniges Bild dazu, zu diesem Text.
Okay, das da kenne ich mich nie aus. Das ist was für die Kids.
Ja, genau.
Ja, genau.
Für die, die wissen, dass es Bio und nicht Bio heißt. Auf Instagram.
Ja, ich weiß nicht mehr, ob du das wusstest oder ob ich das wusste. ich dachte, ich hätte mich eigentlich schon übelst auf die Folge gefreut, weil ich dachte, das ist unsere Geburtstagsfolge.
Bis ich dann sagte, dass das gar nicht stimmt.
Ja. Das ist wieder die Zerstörung aller Erwartungen und Vorfreude.
Ja, Conny, die Zerstörerin.
Nee, wie war das? Nee, wie hieß du?
Jetzt willst du das schon wieder rausholen.
Moppi?
Das war das war Muffi.
Ich hatte Moppi im Kopf.
Moppi, das ist was anderes.
Was ist Moppi?
Moppi ist doch so ein Tier von Pitti Platsch.
Okay, das war's für die Kids von heute. So gut ist mein Gedächtnis nicht.
Moppi ist doch so ein Hund, oder nicht? Ist das ein Hund?
Ja, weiß ich nicht.
Moppi.
Wenn ihr wisst, wer Moppi ist, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail.
Ich weiß ja, wer Moppi ist.
Na, ich weiß nicht, wer Moppi ist.
Ja, aber du willst es von mir ja auch nicht wissen, Daniel, anscheinend.
Du hast jetzt, ach, was ist denn hier los heute?
Also, warum wir heute keinen Geburtstag, Daniel, haben,
ja,
wolltest du wissen.
Ja. Also, schieß los.
Wir haben heute Folge 52 und damit haben wir ein Jahr voll. Und wenn wir heute Geburtstag feiern würden, wäre das so, wie wenn man an dem Tag vor seinem Geburtstag Geburtstag feiern würde.
Also haben wir dann...
müssen wir noch eins warten.
Achso, wir haben dann... Aber jetzt hätten wir doch... Ne, Jubiläum haben wir auch noch nicht. Wir haben gar nichts.
Nee, wir haben nichts. Wir haben einfach ein Jahr vollgebracht heute. Sonst haben wir überhaupt gar nichts.
Wir haben gar nichts. Ne, das ist doch super. Ich hätte mir schon so tolle Fragen vorbereitet.
Aber wir können uns ja trotzdem tolle Fragen stellen.
Ja, können wir vielleicht gleich machen, weil ich habe nochmal über die letzte Folge nachgedacht.
Nee, echt
doch,
jetzt?
Habe ich einfach so gemacht. Da habe ich gedacht, es hat sich schon in dem Moment, als wir, also zumindest für mich, als wir darüber gesprochen haben, wie man mit Depressiven umgeht, da war das noch nicht on point für mich. Das war noch nichts.
Ja, weil wir einfach, also das ist ja auch ein sehr kleiner Rahmen, ein sehr enger.
Wir waren unvorbereitet, so kann man es auch einfach sagen.
Naja, aber man kann auch in so kurzer Zeit nicht so viel zusammentragen. Es hat ja auch alles Diskussionsbedarf und wir haben verschiedene Themen einfach nur kurz angerissen. Wir haben ja nichts davon ausgeweitet, sondern es war ja eher ein Anfang einer Liste.
Der Anfang einer Liste, zu dem ich gerne jetzt noch einige Sachen hinzufügen möchte.
Das würde mich sehr freuen, Daniel.
Ja, und zwar, was ich immer ganz gut fand, wenn man jetzt irgendwie angehörig ist von einem Depressiven oder einem depressiven Menschen, ich möchte hier gar nicht so gendern, wir sind alle Menschen. Was ich immer ganz gut fand, war, wenn die Leute auch einfach was erzählt haben. So, was gerade auf Arbeit abging oder keine Ahnung, was gerade so passiert ist.
Wie meinst du das jetzt genau, Daniel? Dass der Depressive,
die
depressive Person das erzählt, sondern die andere,
ja,
die angehörige Person.
Ja, der angehörige Mensch.
Ja.
So, das fand ich immer ganz gut. So, dass man den depressiven Menschen auch irgendwie dran teilhaben lässt und das, also zumindest für mich, ich fand das immer ganz gut, wenn man da jetzt natürlich irgendwie merkt, so, dass die Augen oder dass derjenige abschaltet, der depressive Mensch abschaltet, so, dann auf keinen Fall irgendwie Vorwürfe machen, so, du hörst hier nicht zu oder so, oder du hörst ja überhaupt nicht zu, sondern dann eher so offen fragen. Ich habe das Gefühl, du bist gerade ganz woanders, soll ich weitererzählen oder nicht? Oder wollen wir das Gespräch auch später verlegen? Also auf keinen Fall irgendwie mit Vorwürfen arbeiten. Das ist immer, das ist ganz doof.
Generell.
Ja,
man wirft sich ja selbst schon eh genug vor die ganze Zeit und eigentlich immer. Und wenn das dann auch noch von außen kommt, ist das immer schwierig.
Ja.
Es verstärkt eigentlich alles nur noch.
Ja, also Vorwürfe sind ja, wie du gesagt hast, generell. Also auch eigentlich wahrscheinlich, wenn man nicht
für alle Menschen doof, ja.
Genau, für alle Menschen keine Vorwürfe. Vorwürfe sind scheiße. So, ja. Können wir jetzt hier einfach mal sagen.
Das können wir mal so pauschal sagen. Was macht denn das mit dir persönlich, wenn du sagst, das ist für dich hilfreich, wenn du zuhören kannst, was andere so Leben machen?
Dass ich abgelenkt werde. So, also das sollten jetzt vielleicht auch, oder können natürlich auch irgendwelche alltäglichen Geschichten sein, oder das kann ja auch einfach sein, so, ey, so, du weißt gar nicht, was mir heute passiert ist. Keine Ahnung, da hat sich jemand in der Kassenschlange vorgedrängelt. Die war vielleicht blöd, oder also jetzt nicht auch irgendwelche Sachen erzählen, so was dann irgendwie die negative Grundstimmung noch verstärkt, sondern also einfach so Anekdoten, so die auch so ein bisschen, also die jetzt nicht irgendwie schwer wiegen oder die nicht irgendwie so diesen negativen Kreislauf verstärken. Sowas wäre dann irgendwie doof, sondern eher sowas Schönes, Lustiges oder auch nicht zu schön, dass man sich dann schlecht fühlt. So.
Naja, ich finde, da ist es immer schwierig, so die Balance zu halten zwischen, man möchte eigentlich schon wissen, was im Leben der anderen Leute passiert, aber ich will jetzt auch nicht zugeschüttet werden mit deren ganzen Erfolgen in den Bereichen, in denen ich gerade versage.
Ja, nee, so auch nicht. Also auch jetzt.
Ich meine nur, dass das sehr schwierig ist, weil ich bin auch selber in der Situation schon öfter gewesen, dass ich eigentlich wissen will, wie es den Leuten geht, aber wenn die dann erzählen, was alles gerade ganz toll ist oder wie glücklich die mit ihren neugeborenen Babys sind und solche Sachen.
Oh, das ist das Thema, was dir als erstes einfällt.
Das ist mir deshalb eingefallen, weil mal mich jemand gefragt hat, eine Freundin, die hat mir oft Fotos geschickt von dem Kind einfach, wie es sich entwickelt und wie es ihnen als Familie geht. Und dann hat sie irgendwann gefragt, ob das eigentlich okay für mich ist, dass sie mir das schickt oder ob das irgendwie doof wäre. Und dann musste ich erst mal drüber nachdenken, weil einerseits, ja, werde ich persönlich von allen Seiten damit überhäuft. Und ich finde es ja auch schön zu sehen, wie das ist. Aber wenn das so viel wird, dann ist es irgendwann dann doch wieder. Also ich wusste gar nicht so richtig, was ich darauf antworten sollte. Weil manchmal triggert mich sowas und manchmal nicht. Manchmal ist es okay, je nach Tagesform.
Ich glaube, generell sollte man immer antworten, wie es einem da gerade in dem Moment geht.
Ja, aber ich fand es schön, da auch gefragt zu werden.
Ja.
Das war...
Ja, nee, also das ist ja, natürlich soll man jetzt den depressiven Menschen nicht irgendwie vollquatschen, so dass er jetzt nicht mehr rauskommt oder, sondern aber so da einfach so einen normalen Umgang pflegt und da auch so ein bisschen was erzählt und für Ablenkung schafft und dabei jetzt nicht irgendwie davon erzählt, was man irgendwie Tolles gerade macht, was der depressive Mensch jetzt nicht machen kann. So,
ja, das wäre schön.
So, also das ist natürlich immer, die Angehörigen kennen ja auch die Personen, die depressiven Menschen. So, ich habe da immer so, weiß ich nicht, so Vertrauen irgendwie, dass die das so emotional und empathisch irgendwie hinkriegen und da die richtigen Sachen ansprechen. Oder
ja, so, dann naja, andererseits kann so eine Nachfrage auch einen gerade erst darauf hinweisen, dass das ein Problem für einen sein könnte und dann fängt man an, drüber nachzudenken und dann wird es erst doof. Also es kann,
was meinst du da?
Ich meine jetzt nochmal bezogen auf das, was ich eben erzählt habe mit der Nachfrage, ob es okay für mich ist, solche Nachrichten zu bekommen oder nicht. Weil ich ja eben nicht in der Situation bin, eine Familie zu haben und deswegen ist das andererseits auch irgendwie so ein Hinweis darauf, ja, du bist jetzt nicht an dem Punkt.
Ja.
Habe ich das jetzt wirklich machen können?
Ja, ich kann dieses Beispiel irgendwie nicht, also für mich nicht nachvollziehen. Ich glaube, du hast es schon klar rausgebracht. Man kann ja immer da auch so fragen, so ich habe das Gefühl, irgendwie dich interessiert es nicht oder ich habe das Gefühl, das wird dir zu viel, soll ich das lieber sein lassen? Da auch jetzt keine aggressive Kommunikation, sondern dann eher wohlwollend und gewaltfrei kommunizieren mit, ja, ich habe das Gefühl oder ich habe den Eindruck, dass es gerade so und so ist. Ist es richtig so? Hast du gar kein Interesse an den Geschichten oder möchtest du die lieber nicht hören? Da sich halt selbst einfach so ein Stück immer zurückzunehmen. Als Angehöriger, so, sondern halt auch dem anderen den Raum geben und auch zu fragen, ohne dabei übergriffig zu werden, ob das okay ist oder ob man weitermachen soll oder nicht oder,
Mhm. Da erzählst du hier gewaltfreie Kommunikation auf, das finde ich ja spannend.
Naja, das ist ja generell eine gute Art zu kommunizieren.
Was ist denn das genau für dich?
Na, ich weiß jetzt nicht. Ich habe irgendwann mal, ich kenne das eher in einem beruflichen Kontext. Aber da geht es ja genau darum, keine Aggressivität oder keine Vorwürfe oder keine unterschwelligen Botschaften oder irgendwas in die Kommunikation mit aufzunehmen. Sondern einfach mit Ich-Botschaften, mit Wünschen, mit Eindrücken zu kommunizieren. Ich habe den Eindruck, das ist so und so. Kannst du das bestätigen oder kannst du das nicht bestätigen? Das ist schon generell, glaube ich, eine ganz gute Art zu kommunizieren. Ist immer ein bisschen anstrengend, weil das andere schneller geht und man das natürlich irgendwie so gelernt hat oder gelernt ist vielleicht falsch, aber weil das quasi jeder so macht.
Ja, weil man so geprägt ist, ja. Ja. Es war halt einfacher.
Und genau, das ist immer dann auch so ein bisschen, man muss zurücknehmen. Ich wünsche mir und so weiter. Das sind ja so, glaube ich, die klassischen Sätze der gewaltfreien Kommunikation. Das ist ja ein Riesenthema, also das kann ich jetzt hier auch nicht ganz schnell abhandeln. Können wir vielleicht auch irgendwann mal eine eigene Episode draus machen? Weil das ist, glaube ich, das ist eigentlich ein spannendes Thema, aber da müsste ich da auch nochmal mehr einlesen. Aber finde ich gut. Finde ich gut. Genau, sonst hatte ich mir noch Gedanken gemacht, so mit dem Umgang von Depressiven und Angehörigen. So, was ich ganz schön finde, ist so, auch wenn man da empathisch ist und dann das zum Ausdruck bringt und dann vielleicht nicht so zum Ausdruck bringt, wie das wird schon, sondern eher so, ich bin bei dir, ich halte zu dir oder egal was kommt, wir machen das hier zusammen durch. Das sind dann, finde ich, schon schönere Ausdrücke. Oder auch wenn man das nicht nachvollziehen kann, so irgendwie nicht zu sagen, oder auch nicht so wieder zu sagen, ja, warte mal ab, das wird schon wieder, sondern dann auch so zu sagen, ja, ich versuche das zu verstehen und dann auch darüber in die Kommunikation zu gehen. So, ist es okay, wenn ich da Fragen stelle? Oder nicht, und dann sich auch so irgendwie als Angehöriger so ein bisschen im 1:1 dem Thema zu nähern. Und da, ja, oder auch nicht so Sachen wie jetzt reiß dich zusammen oder jetzt ist tolles Wetter draußen.
Ja, das wäre so richtiges Gischt.
Ja, sondern eher so, ja, ich versuche das zu verstehen, ich versuche mich in dich reinzufühlen, wie es dir geht. Und so, das reicht, glaube ich, schon aus. So. Das glaube ich, reicht wirklich schon aus, da auch so die Empathie zum Ausdruck zu bringen. So, weil, ja. Oder du musst nur wollen oder sowas, das geht halt nicht, weil
die reicht auch einfach nicht, das nur zu wollen.
Das ja, nee, weil genau
kommt
das
kommt man ist, da leider nicht weit.
Das, die Krankheit ist genau, dass man nicht wollen kann. Also ja. Das ist, ja, das waren nur noch so die Sachen, die mir da noch eingefallen sind, irgendwie zum letzten Mal. Dass man da, ja, irgendwie mit... Ich kann das immer so schlecht erklären, aber dass das schon irgendwie sich selbst zurückstellen, so dem anderen den Raum geben, auch wenn man so eine Gespräche anfängt, die jetzt nicht irgendwie zwischen Tür und Angel anzufangen, sondern da irgendwie schon Zeit zu haben oder nicht irgendwie
ja,
noch
jetzt... Ja, die auch einzuplanen, weil es ist ja meistens so, dass man sich nicht nach dem ersten oder zweiten Mal Nachfragen öffnen kann, sondern das kann auch eine ganze Weile dauern, bis man überhaupt antworten kann.
Ja, und da kann man auch, also können die Angehörigen auch gerne dranbleiben. Und wenn man dann aber merkt, so, oh, das findet der depressive Mensch jetzt nicht so toll, einfach sagen, so, ich habe den Eindruck, die gefallen meine Fragen nicht, soll ich lieber nicht mehr fragen. Das ist alles okay. Also das, so, wenn es jetzt nicht so vorwurfsvoll ist, so, ich frage jetzt hier die ganze Zeit und du antwortest nicht, so geht es natürlich überhaupt nicht. Sondern eher offen, ja, gewaltfrei. Das ist schon wirklich viel wert, glaube ich.
Ja, so. Also es ist einfach schön, wenn man da aufgefangen wird.
Ja.
Und das geht halt gut über dieses Fragen stellen, dieses, gut zureden ist vielleicht nicht das Richtige, aber eben das mit der Empathie einfach zu formulieren, dass man versucht, das nachzuvollziehen, auch wenn es nicht gerade so richtig möglich ist, aber auch, dass es einem leid tut, dass man gerade nicht mehr machen kann und ja, dass der andere in dieser Situation sein muss.
Ja, aber dass man da ist.
Genau.
Und das, ja, das reicht, glaube ich, schon ganz oft, um da ein stärkeres Vertrauen auch gerade in der Situation herzustellen. So. Ja, das war es noch so als Ergänzung zur letzten Folge.
Ja, sehr schön. Hast du denn das auch erfahren, Daniel?
Ja, mal mehr, mal weniger. Es war ja sowieso, war ja immer Lockdown gewesen in meiner Depression. Oder quasi, ja, nicht die ganze Zeit, aber schon einen sehr großen.
Der erste Teil noch nicht, ne? Die ersten Monate?
Nee, die ersten Monate nicht. Da hatte ich aber auch die ersten Monate, da hatte ich noch so mit mir selbst zu kämpfen. Das war, da weiß ich nicht. Also wenn das so war, dann habe ich es vergessen oder nicht mitbekommen.
Das heißt, da hast du auch noch mehr Kontakt zu Menschen vermieden oder wie hast du das gemacht?
Ja, es war ja allgemein, ich war ja völlig erledigt. So. Ich war zu dem, oder habe dann noch gearbeitet. Hatte dann eine 40-Stunden-Woche, wenn ich nach Hause kam, dann habe ich quasi geschlafen. So, und nachts lag ich wach und dann, weiß nicht, habe ich morgens mich wieder auf die Arbeit gequält.
Ja.
So, also da war jetzt, auch selbst wenn da jetzt, da war ich so im, das war dunkel, das war nass, das war kalt, das war alles scheiße. Also zu dem Zeitpunkt war das wirklich alles scheiße.
Und wenn du jetzt daran zurückdenkst, hätte es dir geholfen, wenn dich jemand zum Beispiel während der Arbeit darauf angesprochen hätte?
Naja, während der
Arbeit. Also ich weiß, es war nicht unbedingt sichtbar, hast du ja erzählt. Aber gesetzt den Fall, es wäre jemand auf dich zugekommen diesbezüglich?
Naja, nee, auf Arbeit nicht da. Also das sind ja eher Kollegen als irgendwie vertraute Personen. Das hätte ich... Da hätte ich nichts gemacht. Also wenn ich jetzt hier von angehörigen Personen spreche, dann meine ich auch irgendwie eher den Partner oder, keine Ahnung, Familie oder irgendwas. Jetzt nicht Arbeitskollegen. Ich glaube, als Arbeitskollege, wenn man da irgendwie den Eindruck hat, dann keine Ahnung, was man da macht. Aber
naja, ich finde, da ist es auch okay, mal nachzufragen, aber wenn derjenige dann nicht darauf reagiert oder eben nicht sprechen möchte, dann sollte man das auch akzeptieren.
Ja, das ist auf Arbeit so, das ist ja da auch nochmal stigmatisierter oder kann stigmatisierter sein. So, das ist ja irgendwie der Scheiß, irgendwie, mit dem wir uns hier rumschlagen müssen, so dass das halt immer noch irgendwie nicht als normale Krankheit angesehen wird. Also, dass das, ja, das ist dann der oder die Depressive, So, die kriegt nichts hin, ist schnell überlastet, überfordert, so, oder keine Ahnung, was die Vorurteile da sind. So, das wird ja nicht einfach wie, keine Ahnung, gebrochener Arm behandelt.
Hm.
Obwohl man mit einem gebrochenen Arm wahrscheinlich auch nur mit einer Hand tippen kann. So.
Ja.
Und deswegen, ja, also auf Arbeit, keine Ahnung, die jetzt meine, das war, habe ich jetzt eher irgendwie so an den familiären oder engen Freundeskreis oder an den Partner gedacht.
Hm. Ja, das sind natürlich auch die Leute, die es am ehesten betrifft, weil sie die Auswirkungen dieser Erkrankung ja auch zu spüren bekommen.
Ja. Ja.
Also man verliert sich ja da auch.
Ja.
Die zwischenmenschliche Beziehung leidet ja extrem darunter.
Ja, und, also das kann ja auch eine Partnerschaft enorm, beeinflussen. So, wenn ein Teil des Paares irgendwie depressiv ist, der andere macht sich irgendwie Sorgen und so weiter. Da habe ich neulich einen ganz kurzen Artikel gelesen, dass es da auch wichtig ist, dass der nicht betroffene Partner sich da aber auch Auszeiten nimmt.
Mhm.
Und dann auch das machen soll, was ihm Spaß macht, einfach um für sich selbst die Akkus auch wieder aufzuladen. So ein,
ja,
Umgang,
also
mit
man muss da schon
ein Umgang
für sich sorgen.
Umgang mit einem depressiven Menschen ist natürlich auch immer so ein bisschen, naja, es kann, glaube ich, auch schon so ein bisschen belastend sein oder so ein bisschen drückend. Und da ist halt, glaube ich, auch sehr wichtig, dass die angehörige Person da sich auch den Ausgleich schafft. So. Also kommt natürlich auch immer auf die Dauer des Kontakts an und auf die Regelmäßigkeit und so. Aber dass man sich da auch selbst nicht vergisst.
Ja, das ist wichtig. Also Selbstfürsorge steht natürlich immer ganz oben auf der Liste, bevor man sich um andere kümmert.
Ja. Bringt ja auch nichts, wenn dann irgendwie zwei oder wenn sich eine Trennung dann ist oder irgendwas in der Partnerschaft oder irgendwie das dann weiter eskaliert, weil sich der Angehörige da irgendwie ein bisschen verliert und nicht so auf sich selbst achtet. Natürlich immer mit einer guten Intention, dass der Mensch sich dann um den Depressiven kümmern möchte. Aber da ist es wirklich wichtig, auch, keine Ahnung, wenn man gerne Tennis spielen geht oder so, oder bowlen geht, so das auch zu machen. So, das ist auch was, da kann man sich, es klingt jetzt irgendwie ein bisschen doof, aber da kann man sich wahrscheinlich schon auch so ein bisschen erholen von dem depressiven Partner. So.
Ja, also es ist halt so unheimlich intensiv, also auch kräftezehrend.
Ja.
Wenn seine zwischenmenschliche Beziehung durch so eine Erkrankung belastet wird.
Das ist korrekt.
Für beide.
Ja. So, der Depressive hat ja auch ein schlechtes Gewissen. Irgendwie, dass er da zur Last fällt.
Ja, und das die ganze Zeit.
Und dass er sich selbst nicht hochraffen kann. Und das, mhm. Also das ist ja, das darf man ja nicht vergessen. Und ja, seid empathisch im Umgang. Nehmt euch Auszeiten, wenn ihr die braucht. Und ja, kommuniziert gewaltfrei.
Ja.
Das ist doch
ja,
schon.
Ich glaube, ich bin bis heute noch, wenn ich weinen muss, denke ich, das ist für alle anderen eine Riesenbelastung.
Ja. Ja.
Weil das einfach, wenn das so oft hintereinander passiert, ist es das natürlich auch irgendwo.
Aber weinst du so oft?
Nicht so oft, aber es kommt eben auch schon vor. Und wenn dann jemand dabei ist, zufällig, und also, ja, dann ist das schon, dann denke ich, ich darf das eigentlich nicht.
Ja, das ist total bescheuert.
Ja.
Also, ich hatte, glaube ich, immer die Geschichte erzählt, meine Kindergeschichte, wo ich mit dem Eiswürfel und ich glaube, ja, brauche ich nicht nochmal erzählen.
Erzähl's ruhig nochmal.
Ach, nee, brauche ich nicht. Okay. Hört euch gerne die vorangegangenen Folgen an oder schreibt uns eine E-Mail, dann erzähle ich sie nächste Woche. Und ja, es ist mit dem Wein so, also ich kann es jetzt auch aus der Perspektive des Mannes sagen, das hat halt immer irgendwie sowas Schwächliches oder irgendwas, was nicht akzeptiert wird.
Mhm.
Was sowas von bescheuert ist. So, das ist einfach richtig bekloppt.
Das ist ja dann das Nächste, was einem dabei durch den Kopf geht. Erst denkt man, oh nein, ich darf jetzt nicht weinen, das ist für alle schlimm und keiner will das haben.
Ja.
Das ist verboten. Und dann der nächste Gedanke ist, aber es sollte doch eigentlich was ganz Normales sein und warum kann ich das nicht denken?
Ja, also jeder, der das Gefühl hat, weinen zu müssen, der kann auch weinen. So. So ist jetzt, also das ist, da ist an sich nichts Schlimmes dran. Und das muss man sich, oder das ja, sollte man sich oder kann man sich, wie man das ausdrücken möchte, kann man sich auch gerne mal wieder ins Gedächtnis rufen. So, da ist nichts Schlimmes dran.
Ja, es ist ja auch einfach nur menschlich.
Ja. Und es baut Stress und Druck ab.
Ja.
Ja. Wann hast du das letzte Mal geweint?
Sonntag. Was
Sonntag?
Ist heute für ein Tag?
Dienstag. Ja. Das ist vorgestern.
Ja.
What? Das ist ja noch nicht so lange her.
Nö.
Aber war es dann so ein richtiges Wein?
Oder nee, so ein Tränen? Nee, es waren eher Tränen der Überlastung.
Tränen der Überlastung. Kannst du so richtig weinen?
Ja, wenn ich alleine bin, dann schon. Dann geht das. Ja, wenn der Tag besonders schlimm ist oder mir besonders schlechte Gedanken durch den Kopf gehen. Und dann viele Dinge zusammenkommen, dann ja, dann passiert das. Und dann lasse ich es auch zu, weil wenn ich alleine bin, fühlt sich das für mich auch in Ordnung an. Und ansonsten, ja, versuche ich es zu unterdrücken, was natürlich sehr schlecht ist.
Ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass jede Situation geeignet ist zum Weinen. Wenn man jetzt irgendwie auf Arbeit ist oder so, dann ist
das. Nein, aber ich meine auch in vertrauten Gruppen oder mit einzelnen Personen geht es auch nicht.
Ja. Also ich würde jetzt auch nicht auf Arbeit weinen, aber dann den, wenn man im Feierabend kann man ja auch was mit reinnehmen. Ja. Nimmt man mal das Weinen mit.
Sofern ich mich daran erinnern kann, Daniel, sagtest du, bei dir ist Weinen nicht so eine Sache?
Nee, also ich glaube, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal geweint habe. Ist, glaube ich, schon ein bisschen her. Das war auch einmal, kann ich mich erinnern, das war so richtig bescheuert. Da war auch in der Depression und dann habe ich so eine Doku gesehen über Bastian Schweinsteiger. Und dann irgendwann, das ist so richtig blöd ist das, aber dann habe ich das so geguckt und dann war ich auf einmal, war das so traurig und dann habe ich einfach angefangen zu heulen.
Aber richtig doll dann auch?
Naja, ich kann ja nicht so richtig doll heulen irgendwie, da ist immer noch so eine Barriere.
Schranke.
Ja, so eine Schranke, die mich da, also so Rotz und Wasser heule ich jetzt nicht. Sondern das sind dann eher so Tränen und dann so ein Wimmern und das kommt auch wirklich nicht oft vor.
Das und Bastian Schweinsteiger hat es geschafft.
Ja, Bastian Schweinsteiger hat mich zum Heulen gebracht.
Was war denn da die Situation? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Nein, das war keine, das war irgendwie über das Leben von Bastian Schweinsteiger. Das war auch, ich habe die auch einfach nur so geguckt, irgendwie, um mich abzulenken. Und dann war das aber auf einmal alles irgendwie so schön und traurig und alles so emotional. Und dann musste ich einfach anfangen zu heulen.
Okay.
So, da war ist wahrscheinlich nichts Trauriges da passiert, aber irgendwie.
Okay.
Die Doku hat es geschafft.
Ja, vielleicht musst du an der Stelle weiterarbeiten und die Schranke irgendwann zu durchbrechen.
Ja, ich, es ist schon, also das will ich eigentlich letzte oder nächste Folge mal machen, so irgendwie vergleichen das jetzige Ich und das Ich von vor einem Jahr und das, da hat sich schon viel getan.
Mhm.
Das kann ich sagen.
Das klingt gut.
Ja. Dann wird auch dein Ich beleuchtet von vor einem Jahr und jetzt.
Da hat sich auch einiges getan.
Ja, also hat sich richtig viel getan eigentlich.
Ja, also ich habe ja auch ordentlich geackert in dem letzten Jahr.
Das ist richtig geackert.
Ja, aber du ja auch.
Ich bin auch dabei.
Ja, so langsam reicht es mir aber mal mit dieser Akutentwicklung. Jetzt kann das alles mal wieder langsamer vonstatten.
Ja, das ist, ich finde es immer so,
Sacken.
Man kann ja jetzt nicht mehr aufhören, sich weiterzuentwickeln.
Nee, das ist ja ein ständiger Prozess und ja, das ja, finde ich auch in Ordnung.
Ja.
Aber diese Akutsituation, wo man wirklich dafür sorgt und analysiert und macht und tut und sich informiert und austauscht, lernt, das macht man ja nicht die ganze Zeit. Das ist ja wirklich eine bewusste Sache.
Ja, aber für mich ist das so wie ein bisschen wie Lesen. Seitdem man es gelernt hat, kann man nicht mehr nicht lesen.
So. Doch, doch.
Was?
Das geht.
Nee. Wenn man ein Wort liest, dann so, oder sieht, dann liest man es ja auch.
Ja.
Und so ist es auch so. Jetzt wurde irgendwie der Prozess der Veränderung angestoßen und man kann sich jetzt nicht mehr nicht verändern. Glaube ich. Also man kann so ein Status quo, wo man das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, wird man wahrscheinlich nie wieder erreichen. Aber da können wir nächste Folge drüber sprechen, wenn wir den großen Rückblick machen. Freust du dich schon?
Ja, dann bin ich gespannt, Daniel, auf den großen Rückblick.
Achso, ich dachte, ich will du noch was jetzt auch den Sound.
Nee, das ist dein Sound, den mache ich nicht. Das war schon immer dein Sound.
Ich stelle da keine Ansprüche auf den Sound.
Ach, auf einmal nicht.
Ich teile ihn mit dir.
Das ist ja ganz toll.
Ja, es ist.
Daniel, ich wollte jetzt noch was wissen von dir.
Ja, Conny.
Zwei ich auch. Sachen.
Ach so, na dann schieß los.
Ja. Du hattest irgendwas gesagt von wegen Vorstellungsgespräch. Hat das jetzt nicht schon stattgefunden? Willst du da nicht mal was von berichten?
Ach so, ja, das war, er müsste letzte Woche gewesen sein.
Mhm.
Ja, war das letzte Woche? Ja, kann sein. das war so, ja, war so ein, irgendwie so ein komisches, war so ein, HR-Typen mit der Headhunter war auch noch mit dabei, der mich angesprochen hatte. Und ja, das ging da jetzt nicht so irgendwie inhaltlich drum. Da folgt jetzt irgendwann nochmal ein zweites Gespräch, wo ich dann da auch mit irgendwelchen Menschen aus dem Unternehmen sprechen kann. Und die auch irgendwie wissen, was zu machen ist und wie da die Prozesse sind und wie die Strukturen sind und wie das diese Stelle eingegliedert ist ins Unternehmen und so. Das könnte mir der HR-Typ jetzt nicht so sagen. Der hat jetzt irgendwie
schade,
seine. Naja, also der könnte es mir schon sagen, aber nicht inhaltlich. So.
Okay.
Der wusste schon, wo das aufgehangen wird, aber fachlich oder inhaltlich könnte der halt da nichts zu sagen. Und der hat da seine Standardfragen abgefeuert. Ich habe ein bisschen was gefragt. Und da habe ich aber auch wieder so gemerkt, so das ist auch schon immer so eine Drucksituation. So, das ist immer jetzt auch irgendwie nicht so eine Situation, wo man so ganz easy, lässig reingeht.
Mhm.
Und da ist auch immer so, man muss sich da irgendwie verkaufen. Oder
ja.
Zumindest habe ich den Eindruck, dass man das muss oder dass da erwartet wird. Worauf ich aber gar keine Lust habe.
Mhm.
Und ja, war ich ein bisschen nervös gewesen, aber Die Stelle war mir jetzt auch nicht so wichtig oder ist mir nicht so wichtig. Okay. Deswegen heißt es jetzt eher irgendwie so ein bisschen als Training gesehen.
Ach, damit du mal wieder so reinkommst.
Ja,
und so
genau.
Weiter.
Vielleicht, ja. So, was da so passiert, wie ist es, in einem Zoom-Meeting das zu machen? Ja, mal gucken, was da bei rumkommt. Ja. Also, ich bin da relativ. Wie soll man sagen?
Leidenschaftslos.
Ja, ich wollte jetzt emotionslos sagen, aber ja, es trifft beides zu. Ja, weil es ist mir irgendwie so egal. Das wäre so ein Job, wie ich vorher gemacht hätte. So, das. Ja, keine Ahnung. Ja, weiß ich irgendwie. War irgendwie. Sonst das Gespräch, das war in Ordnung. So, der HR-Typi da, der war nett, hat sein Ding da gemacht. Wir haben auch mal gelacht.
Ja, das ist schon mal gut.
Ja, ja.
Das Lachen kann nicht schaden.
Lachen kann
nicht
schaden.
Wenn ich an mein Gespräch denke, das ich hatte, da war nicht viel mit Lachen.
Ja, aber vielleicht haben sie es aufgeschrieben. Jetzt lachen.
Jetzt lachen, das ja. Dann konnten sie es ablesen.
Ja. Ja, deswegen so, heute habe ich mir gerade irgendwie wieder ein paar Stellen rausgesucht, da werde ich mich morgen bewerben. Da, ja, habe ich jetzt irgendwie so, glaube ich, wie ich jetzt so, dass ich das so in so meinen Tagesablauf, in meinen Rhythmus mit reinnehme, so dass ich dann irgendwann wieder ein funktionierenderes Mitglied der Gesellschaft bin. Wobei ich jetzt auch niemanden unterstellen will, dass man nur, wenn man Arbeit hat, ein funktionierendes Mitglied ist.
Ja, ich finde die Formulierung gerade ein bisschen schwierig.
Naja, du weißt, was ich meine. So ein, ja. Ein im
das Rad im Getriebe muss funktionieren, ja. So klingt das.
Ja, das muss zermalt werden, das Getriebe. Oh, die Katze ist im Hintergrund.
Hört man das?
Ich ja, ich weiß nicht, ob es auf der Tonspur ist.
Das werden wir noch merken.
Ja.
Wenn nicht, schneiden wir es hinterher rein.
Das kannst du machen. Da wünsche ich dir viel Spaß dabei.
Ja, danke. Gut, Daniel, und dann noch eine Frage zu deinem Projekt, das du ja vor ein paar Wochen gestartet hast bezüglich deiner Antidepressiva. Als eigenständiger Patient oder wie es hieß, hast du ja selbstständig angefangen, die auszuschleichen.
Ja.
Wie läuft's?
Gut. Also, ich habe jetzt heute Morgen habe ich die zweite Kapsel da rausgenommen oder die zweite Tablette, den zweiten Baustein. So, ich habe jetzt dann bin jetzt runter auf 2/3 der ursprünglichen Dosis und ich nehme jetzt jede Woche so ein Klötzchen da raus und dann mal gucken, wie es wird. Also bis jetzt merke ich noch keinen großen Unterschied oder eigentlich keinen Unterschied.
Schon mal ein gutes Zeichen.
Finde ich auch ein ganz gutes Zeichen. Und ja, wenn ist ja jetzt irgendwie so ein Test. So, wenn es gut funktioniert, funktioniert es. Wenn nicht, dann erhöhe ich die Dosis wieder. Ja, aber soweit funktioniert das alles sehr gut. Ich hatte jetzt noch keine negativen Erlebnisse da.
Schön. Und einen Termin bei der Psychiaterin hattest du seitdem auch noch nicht?
Na doch, letzte Woche.
Ach so, und die weiß jetzt davon?
Nö, habe ich nicht erzählt.
Oh. Warum?
Naja, war jetzt nicht so wichtig. Ich mach's halt einfach so.
Okay.
So, die will ja noch, dass ich da die ganzen Tabletten, auch die Schlaftabletten, die ich ja schon vor weiß ich nicht, Wochen abgesetzt habe, so das würde die ja auch, dass ich die noch ganz gerne weiternehme.
Und da denkst du, ist es nicht wichtig, dass du kommunizierst, dass du das anders machst? Damit sie das dokumentieren kann.
Nö. Okay. Das wird schon funktionieren.
Naja, dann wirst du schon machen, Daniel. Das ist bestimmt eine ganz gute Idee.
Das klingt jetzt hier so vorwurfsvoll. Ich möchte dich an dein Ausschleichen erinnern.
Mein Ausschleichen wurde ja von meiner Psychiaterin veranlasst.
Ja, aber da bist du auch irgendwann nicht mehr hingegangen.
Ja, aber da war das schon am Ausschleichen. Da war ich dann schon bei den letzten paar Millimetern sozusagen und bin dann erst nicht mehr hingegangen. Das war schon noch begleitet.
Ja. Ich habe ja jetzt kein Problem, dass ich ihr das da nicht sage. Oder vielleicht sage ich es ihr, also ist jetzt irgendwie auch egal.
Wer weiß, was dahinter steckt, dass du das nicht sagen willst.
Naja, weil das ist...
Wir sind da einem Ding auf der Spur, Daniel.
Das muss energischer kommen. Nein, ich weiß auch immer nicht, die Psychiaterin und meine Therapeutin, die haben ja auch irgendwie so zwei grundlegend andere Seiten. Haben die. So, die eine meint Tabletten, die andere meint aufhören mit Tabletten. So, die eine meint Reha, die andere meint Reha, ist jetzt nicht so auf die. Deswegen, da fühle ich mich ein bisschen zwischen den Stühlen und.
Kann ich verstehen.
Da ist es dann halt einfach. So, dann lasse ich es lieber einfach, sage ich es nicht und dann ist es so.
Ja. Verstehe. Naja, vielleicht änderst du das ja noch.
Ja, das kann sein. So, ich glaube, deine Katze hat Hunger. Ich höre sie die ganze Zeit und es fällt mir schwer, mich jetzt noch weiter auf das Gespräch zu konzentrieren. Conny, bist du noch
dran?
Ja,
Daniel.
Ah, okay.
Ich höre dir zu.
Nicht, dass du schon die Katze füttern warst. Wenn jetzt ein Hörer die Folge gehört hat und uns eine E-Mail schreiben möchte, weil er eine Frage hat oder eine Anmerkung oder irgendwas uns sagen möchte, wie heißt denn unsere E-Mail-Adresse?
Unsere E-Mail-Adresse lautet fragen@dark-mind.de und wir freuen uns immer über eure Nachrichten.
Ja. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf Spotify, Apple oder irgendwo abonniert. Dann werden die neuen Folgen automatisch in eure Mediathek geladen, was ganz praktisch ist, weil ihr dann keine Folge mehr verpasst. Und wir sind auf Instagram, Conny.
Da könnt ihr uns finden unter dark.mind.podcast.
Ja,
und auch dort könnt ihr uns gerne kontaktieren, wenn ihr das möchtet und abonnieren und folgen und liken.
Ja,
weil das ist möglich.
Abonnieren würde ich ganz cool finden. Wir haben jetzt schon seit, ich glaube, einiger Zeit 94 Abonnenten und ich hätte so gern die 100.
Ja, mach das für Daniel.
Dann sind wir Makro-Influencer. Oder irgendwas. Genau, das war's. Ich möchte nochmal an alle Hörer einen Dank sagen, die für uns bei dem Deutschen Podcastpreis gestimmt haben. Da hatte ich schon letztes Wochenende Kontakt zu einigen Hörern über Instagram. Vielen Dank, die Abstimmung ist jetzt beendet. Wir gucken mal, was rausgekommen ist. Aber wir sagen euch auf jeden Fall Bescheid. Klopft auf Holz, dass wir nicht Letzter geworden sind. So. Ich will nicht Letzter sein.
Ja, wir werden sehen.
Jetzt ist sowieso zu spät. Kann man nichts mehr dran machen. Lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss, macht's gut.